Der falsche Schatz.
Ich habe etwas anderes erwartet, kommentierte Aziza leise.
Der Rubin ist sehr schön, aber er wirkt nicht gerade wie einem Märchen entsprungen.
Kein Wunder, dachte Hiraya. Er ist ja auch nicht einmal echt.
Aziza und sie hatten sich unauffällig aus der Menge ums Podest entfernt, doch Hirayas Gedanken kreisten weiterhin darum.
»Was ist denn?«, fragte das Mädchen besorgt.
»Er wurde wirklich gestohlen«, murmelte Hiraya.
»Es war nicht bloß ein Gerücht.«
»Was, wovon redest du?«
»Vom Feuervogel.«
Aziza runzelte die Stirn.
»Aber hier ist er doch.«
Aber er war es nicht. Nachdem Hiraya den Edelstein genauer betrachtet hatte, war sie sich sicher. Es war ein kostbarer Stein, keine Frage. Aber er konnte damals nicht mit dem Blut des Feuervogels in Berührung gekommen sein. Die Großfürstin hatte gelogen. Als Hiraya nichts weiter sagte, zog Aziza sie mit sich in den Schatten der Bäume. Hiraya ließ es zu. Ihre Gedanken überschlugen sich. Axana hatte den Feuervogel zum Pfand ihrer Allianz mit Radagrad gemacht. Der Zar war bekannt dafür, alles zu sammeln, was von den Wundertieren und Geisterwesen übrig geblieben war, die einst das Jahnreich durchstreift hatten. Es war kein Geheimnis, dass erst der Feuervogel ihn dazu bewogen hatte, sich mit Axana und nicht mit ihrem Ehemann zu verbünden. Als vor einigen Wochen Gerüchte aus dem Kreml sickerten, dass der Feuervogel gestohlen worden sei, fürchteten alle um die junge Allianz. Aber Hiraya hatte nicht an den Diebstahl geglaubt. Die einzigen, die den Kreml herauszufordern wagten, waren die Nachtigallen, und Hiraya war sich sicher, dass es keine von ihnen gewesen war. Und als dann der Kreml diesen Empfang und die offizielle Präsentation des Schatzes verkünden ließ, schienen die Gerüchte endgültig als Lügen entlarvt. Doch nun sah es ganz anders aus. Wusste der Abgesandte des Zaren, dass der ausgestellte Rubin nicht der Feuervogel war? Hatte Axana einen Diebstahl, hier im Herzen des Kreml, befürchtet und ihn deswegen für den Empfang durch eine Fälschung ersetzt? Oder war er tatsächlich gestohlen worden und sie hoffte, alle mit dem falschen Stein zu täuschen? In dem Fall würde es vermutlich genügen, Radagrad darauf aufmerksam zu machen, damit das neue Bündnis zerfiel und Axana in Ungnade gestürzt wurde. Gerade als Hiraya ihren Auftrag überdenken wollte, begegnete sie dem Blick eines Sperbers. Es war kein Mitglied von Axanas Leibwache, sondern die Gardistin, die zuvor die beiden Fürsten zurechtgewiesen hatte. Von den beiden war nichts mehr zu sehen, aber die Frau starrte Hiraya unverwandt mit dem gleichen kalten Gesichtsausdruck an, wie zuvor die Männer. Ohne Aziza darauf aufmerksam zu machen, führte Hiraya sie weg von der Gardistin und tiefer in die Menschenmenge hinein. Alle Fragen und neuen Ideen flogen ihr aus dem Kopf. Sie würde ihren Auftrag erfüllen und dann verschwinden. Das Rätsel um den Feuervogel hatte sie vergessen lassen, wie gefährlich es im Kreml war. Sie musste ausnutzen, dass im Moment niemand sie achtete.
»Welches ist das Haus der Hafenverwaltung?«, fragte sie Aziza leise.
»Das neben der Banya. Da, siehst du den Dampf?«
Hiraya folgte ihrem Blick. Hinter den Fliederbäumen erhoben sich einige Holzbauten, von denen weißer Dampf aufstieg, der den Geruch nach Kräutern mit sich brachte. Selbst an einem Tag wie diesem war jemand dafür zuständig, die Öfen des Badehauses zu heizen.
»Danke.«
Hiraya legte eine Hand auf Azizas Arm und drückte ihn kurz.
»Geh jetzt zurück in die Küche und bleib dort.«
»Bist du dir sicher? Brauchst du nicht noch jemanden, der dir den Rücken frei hält?«
»Du hast schon genug für mich getan. Ich möchte dich nicht weiter in Gefahr bringen. Geh jetzt, na los. Und kein Wort zu den anderen, ja?«
Aziza musterte sie zweifelnd. Sie wusste nur wenig über Hirayas Auftrag, aber ihr Vertrauen in die Nachtigallen hielt sie davon ab, Fragen zu stellen. Hiraya hoffte bloß, dass sie wirklich den Mund über ihren Alleingang halten würde. Wenn Latifa davon erfuhr, würde sie ihr die Haut vom Leib ziehen. Schließlich nickte Aziza, flüsterte »Viel Glück« und huschte davon. Allein fühlte sich Hiraya gleich unauffälliger, auch wenn von ihnen beiden sie hier der Eindringling war. Aziza hatte das Tablett mitgenommen, aber Hiraya wand sich weiter zielstrebig zwischen den Gästen hindurch. Hoffentlich würde die misstrauische Gardistin nur das sehen, was auch alle anderen sahen, eine unscheinbare Fremdländerin, die ihrer Arbeit nachging. Das Verwaltungshaus lag ruhig vor ihr. Auch wenn in einigen Räumen noch gearbeitet wurde, wusste Hiraya, dass die Schreibstube des Hafenmeisters leer sein würde. Sie hatte den Mann eben erst mit seiner Gattin im Garten gesehen. Sie ging an einer weiteren Wache vorbei, die sie keines Blickes würdigte, und ließ wenige Schritte später die Geräuschkulisse des Empfangs hinter sich. In der Eingangshalle brannten Lampen, aber es war niemand zu sehen. Mehrere Korridore, aus denen gedämpfte Stimmen drangen, führten tiefer ins Gebäude hinein. Bis auf einige Stühle für Boten und Bittsteller gab es keine Einrichtung. An der Wand gegenüber dem Eingang waren riesige Hechtköpfe angebracht, die Hiraya stumpf anstarrten. Sie starrte unbeeindruckt zurück. In einer Ecke lehnte ein Besen, den Hiraya kurzerhand an sich nahm. Ohne Eile fing sie an, sich durch den kargen Raum zu fegen. Ein Mann in den einfachen Kleidern eines Schreibers durchquerte die Halle, ohne ihr mehr als einen flüchtigen Blick zu widmen. Obwohl es hellichter Tag und der Kreml voller Wachen war, fühlte Hiraya sich so unsichtbar wie sonst nur auf ihren nächtlichen Streifzügen. Aziza hatte ihr in groben Zügen den Grundriss des Gebäudes beschrieben, aber auch sie wusste nicht genau, wo die Schreibstube des Hafenmeisters lag. Hiraya lauschte auf die Stimmen und wählte dann den größten Korridor, der von der Eingangshalle fortführte und völlig still dalag. Fast lautlos bewegte sie sich über die Holzdielen, den Besen immer noch in der Hand. Hier hingen dicke Teppiche an den Wänden. Viele zeigten den blauen Bogen der Istra, an dem die Hauptstadt von Istradar errichtet worden war. Manchmal mit stilisierten Darstellungen von Rusalkas, den Wassergeistern, die die Fürsten von Istradar bei der Gründung der Stadt aus dem Fluss vertrieben hatten. In der Sicherheit ihrer eigenen vier Wände behaupteten manche, dass Aksana halb Rusalka sei, mit ihrem roten Haar und dem weißen Gesicht. Die Tür am Ende des Korridors war größer und massiver als die anderen. Unter dem Hecht- und Sperberwappen war ein Anker ins Holz graviert. Hiraya griff in den Ausschnitt ihrer Tunika und ertastete einen ihrer Dietriche. »Was tust du hier?« Unauffällig zog Hiraya die Hand wieder zurück. Ihr Herz schlug schneller. Die Gardistin. Offenbar hatte Hiraya ihr Misstrauen doch nicht besänftigen können. »Putzen?« Sie drehte sich langsam um und hielt den Besen in die Höhe. »Ich putzen hier?« Die Gardistin musterte sie stirnrunzelnd. Wie alle Sperber trug sie ihre weizenblonden Haare in einem Kranz um den Kopf geflochten, doch die Bänder, die sie hindurchgezogen hatte, waren grün und braun, die Farbe ihrer Augen, nicht das Istrablau, das die anderen Gardistinnen bevorzugten. Ihre Kettenrüstung rasselte leise, als sie auf Hiraya zukam. Eine Schärpe mit dem Hecht und Sperber lag quer über ihrer Brust. »Eben noch hast du auf dem Empfang bedient. Küchenfrauen haben hier nichts zu suchen.« Sie hatte eine tiefe Stimme für eine Jean, leicht rau und befehlsgewohnt. »Wie ist dein Name?«
»Saya, Herrin.«
Hiraya bezweifelte, dass die Gardistin jede einzelne Dienerin im Kreml kannte. Noch hoffte Hiraya, dass sie sie mit ein paar Worten ablenken könnte. Die Augen der Gardistin verengten sich und machten diese Hoffnung zunichte. Verspätet erinnerte Hiraya sich daran, den Kopf zu senken.
»Du hast dich nicht vor dem Feuervogel verneigt«, sagte die Gardistin scharf. »Und du hast die Großfürstin angestarrt. Wieso?«
Die Frau stand jetzt direkt vor ihr. Sie war vielleicht 10 Jahre jünger als Hiraya, einen halben Kopf größer und kräftiger gebaut. An ihrer Hüfte trug sie ein Schwert. Hiraya umklammerte den Besen fester, als könnte sie damit im Notfall tatsächlich eine Klinge abwehren.
»Ich putzen hier?« wiederholte sie in einem unsicheren Tonfall und übertrieb ihren Akzent fast bis zur Lächerlichkeit. Sie war unwichtig, ungefährlich, unsichtbar. Die Hand der Gardistin schloss sich fest um ihren Arm.
»Komm mit!«
Hiraya stieß mit dem Besenstiel nach den Beinen der Gardistin, sodass diese überrascht aufächzte und sie losließ.
Im selben Atemzug stemmte Hiraya sich nach vorne und drückte sie mit dem Reisigende des Besens gegen die Wand. Unfähig, ihr Schwert zu ziehen, konnte die Frau nur wütend zischen. Als Hiraya von ihr abließ und losrannte, griff der Sperber nach dem langen Zopf, der über Hirayas Rücken hing.
»Bleib stehen!«
Ein Ruck und schon hatte die Gardistin die braune Perücke in der Hand, die Hiraya über ihr kurzgeschorenes Haar gestülpt hatte. Sie nutzte die Verblüffung ihres Gegenübers aus, um den Korridor hinunterzusprinten. In der Halle fiel ihr Blick wieder auf die großen Hechtköpfe an der Wand. Sie holte mit dem Besen aus und stieß einen von ihnen herunter, sodass er der Gardistin vor die Füße fiel, als sie aus dem Korridor stürmte. Die Frau stolperte und stürzte fast. Hiraya schlug ihr den Besenstiel gegen den Kopf. Mit einem dumpfen Ächzen brach die Gardistin zusammen. Hiraya wartete nicht darauf, dass sie das Bewusstsein wiedererlangte. Sie ließ den Besen fallen und floh nach draußen. Hastig zog sie ein schlichtes Tuch aus ihrer Rocktasche und band es sich um ihren Kopf, um die kurzgeschorenen Haare zu verbergen, die keine anständige Frau so trug. Ihr Herz raste wie das eines gehetzten Tiers. Sie holte tief Luft. Sie brauchte wieder die Ruhe des Flusses. Er würde sie sicher aus dem Kreml hinaustragen. Die Erinnerung an das Rauschen der Istra umschloss sie wie eine tröstende Umarmung. Entschieden schob Hiraya den Ärmel ihres Hemdes wieder über ihr Handgelenk, wo der Griff der Gardistin noch auf ihrer Haut zu brennen schien. Nachdem sich ihr Herz beruhigt hatte und ihr Gesicht nichts mehr verriet, mischte sie sich wieder unter die Menschen. Ihr Auftrag war ruiniert, aber sie versuchte nicht, weitere Informationen zu sammeln. Das Wichtigste war jetzt, die Mauern des Kremls zu verlassen, bevor die Sperber sich auf sie stürzten. Als sie sich Richtung Rusalka-Tor davonmachte, verdrängte sie den Gedanken an grüne und braune Haarbänder und daran, dass sie ein Niemand hätte sein sollen, ein Schatten, ein Teil des Hintergrunds, eine Fremdländerin unter vielen. Und doch hatte die Gardistin sie bemerkt.